Hallo und herzlich willkommen zu Hypercapnie, dem Podcast zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Es ist jetzt eine ganz schön lange Pause gewesen, ein halbes Jahr, vielleicht auch noch länger, habt ihr nichts von uns gehört, denn es war ziemlich viel los bei Ferdinand und mir.
Und wir freuen uns total, endlich wieder euch neues Material zum Thema Nachhaltigkeit auf die Ohren zu geben. Und was war so los, Charlotte? Wir waren doch, haben uns nicht irgendwo in verschiedenen Städten auf verschiedenen Kongressen getroffen? Ja, wir hatten ein paar Vorträge, ja. Das war schön. Das hat natürlich auch Zeit gekostet. Ich habe ein Kind bekommen, ein zweites, was natürlich auch wiederum viel Zuwendung braucht. Was war noch, Charlotte?
Die Einleitung zu einem neuen Buch von Klug für den ambulanten Sektor und dem Thema Nachhaltigkeit schreiben.
Die grüne Arztpraxis, glaube ich, heißt es.
Ja, genau, grüne Arztpraxis. Das hat uns natürlich auch ein wenig Hirnschmalz und Zeit gekostet. Und auch zu guter Letzt haben wir weitergearbeitet mit unserem Forum Nachhaltigkeit der DGAI am neuen Positionspapier oder an der Aktualisierung des Positionspapiers, was ihr wahrscheinlich alle kennt oder vielleicht noch nicht.
Es lohnt sich zu lesen und wir können auch mal in der nächsten Folge oder übernächsten Mal ein bisschen teasern, was da so passiert ist. Das dürfen wir gar nicht. Vielleicht erzählen wir trotzdem was. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich insgesamt über diese letzten Jahre, in denen dieses Positionspapier rauskam und jetzt aktualisiert sein wird, ist, dass es das Narrativ insgesamt zur Nachhaltigkeit verändert hat. Denn bisher auch bei uns und so auch in diesen ganzen Papieren ging es oft um diese Mitigation, also die Reduktion von dem Ausstoß von Treibhausgasen. Aber nun ist es anders, Charlotte. Wie würdest du sagen, was hat sich jetzt erweitert?
Naja gut, der Fokus hat sich wahrscheinlich ein wenig verschoben und zwar in Richtung Ökoresilienz. Also, dass wir irgendwie das schaffen, damit irgendwie gut umzugehen und uns auf die kommenden Probleme eben gut vorbereiten und lernen.
Man muss sagen, vielleicht ausgeweitet, weil natürlich auch die Reduktion von Emissionen weiterhin Thema ist, aber eben auch mehr klar wird, wir müssen uns auch anderweitig vorbereiten, weil die Klimakatastrophe hat schon angefangen und wir sollten uns gut dazu aufstellen. Und so auch das Thema der heutigen Folge, Schalter, worum geht's?
Ja, es ist eigentlich perfekt, es passt genau, denn wir wollen heute über die Hitzeerkrankung sprechen. Und ich weiß nicht, wo ihr uns in Deutschland oder auf der Welt hört, aber Ferdinand und ich sind ja aus Berlin und ich habe am Wochenende eine Radtour gemacht und war anbaden bei wahrscheinlich 30 Grad am, 6. April. Wann war das? Also es geht um Hitze und Hitzeerkrankungen.
Also schnappt euch einen Kaffee, ab in den Steady State und los geht's. Also Hitze. Die Klimakrise hat uns in den letzten Jahren schon deutlich gezeigt, dass sie begonnen hat. Und das ist eine der, finde ich, deutlichen Kennzahlen war 2022. Ungefähr 100.000 Tote oder bis zu 100.000 Hitzetote in Europa. Das ist echt viel. In Deutschland waren es, RKI sagt 4.500, andere sagen bis ungefähr 9.000 Menschen, die in Deutschland gestorben sind in diesem Jahr. Zum Vergleich Verkehrstote gab es 2.800. Ja, das Thema Verkehrstote und die Sicherheit dafür ist halt ein sehr großes Thema. Das Thema Hitze und Prävention ist ein viel zu kleines Thema bisher und das muss deutlich mehr werden. Und das ist eben auch Ausdruck davon, dass wir in Vorbereitung auf die kommenden Hitzewellen, die eben häufiger werden und intensiver werden, angesichts der Klimakrise einfach dringlich notwendig. Und wir als Anästhesistin, Anästhesist, Intensivmedizinerin und auch Intensivmediziner sind natürlich damit absolut exponiert. Dementsprechend sollten wir uns dem nähern. Charlotte, die Pathophysiologie der Hitzeerkrankung. Ich muss sagen, aus dem Studium erinnere ich mich nicht daran. Hattest du das so dediziert?
Nee, also in meinem Studium kam das auch überhaupt nicht vor, obwohl ich in der Stadt mit den zweitmeisten Sonnenstunden studiert habe und es damals auch schon sehr heiß bei uns in der Uni war. Aber darüber haben wir gar nicht gesprochen. Und man muss auch sagen, also die Pathophysiologie, ja, die ist eigentlich recht klar. Also es kommt aufgrund von einer Hitzeexposition, sei es eben, wenn die Leute draußen Sport machen oder arbeiten oder auch einfach nur, weil sie sich in der Hitze aufhalten, halt zu einer Hitzeerschöpfung, die aber auch mit Organschädigung und im schlimmsten Fall mit einer lebensbedrohlichen Situation einhergehen kann. Denn wenn es heiß ist, haben wir zwei Mechanismen, um unseren Körper irgendwie anzupassen an die Temperatur. Das ist eben einmal Umverteilung des Blutes in die Haut, um somit Hitze über die Haut abzuleiten. Und natürlich Schwitzen. Die Schweißsekretion auf die Haut ist halt wie ein Kühlmechanismus. Dann verdunstet halt alles ganz schön. Und der Mensch schafft es eigentlich, sich so bei ca. 37 Grad
Das finde ich total griffig dann schon. Das finde ich dann schon total griffig, dass wenn diese Umverteilung ist in die Peripherie, dass dann natürlich zentral das Herz leer pumpt, weil einfach viel zu wenig Volumen da ist und der Widerstand peripher wahrscheinlich auch verringert ist. Und dementsprechend kann man natürlich auch ableiten, welches die besonders gefährdeten Gruppen sind, nicht wahr? Also vor allem Kinder, die Schwierigkeiten haben, außer durch die Herzfrequenz zu regulieren, und alte Menschen, die eben zur Dehydratation neigen, wenig trinken etc., eingeschränktes Durstgefühl.
Und natürlich, das ist ja genau im Vergleich zu den ganzen anderen Schockmechanismen, die wir kennen, wo der Körper eher zentralisiert, geht dann wie gesagt alles in die Peripherie. Das heißt, auch Organe, wie zum Beispiel die Niere, leidet halt erst als allererstes an dieser Hypovolemie. Und deswegen sind auch Menschen mit Nierenerkrankungen auch die ersten, die dann noch weiter Schädigungen der Nieren erfahren und zum Beispiel zu einer akuten Niereninsuffizienz dann neigen oder darunter dann leiden.
Dazu, zu diesen akuten, ich sage mal, im weitesten Sinne hemodynamischen Änderungen, ist noch eine Veränderung des Interleukinmusters des Körpers. Da gibt es dann verschiedene Zytokine, die ausgeschüttet werden, die letztlich aber dazu führen, dass eine Art SIRS hervorgerufen wird und das dann letztlich in der Folge zum Multiorganversagen führen kann.
Also wenn man jetzt nochmal zusammenfasst, also die Risikogruppen, eigentlich wie immer, alte Menschen, kleine Kinder, die chronisch kranken, insbesondere die mit Nierenerkrankung, aber auch Menschen mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Alkoholkranke und natürlich Menschen, die Medikamente einnehmen, die zum Beispiel die Thermoregulation verändern.
Und natürlich eben auch die insbesondere Hitze exponiert sind. Ne? Also ich sag mal endogene, exogene Risikofaktoren. Die draußen arbeiten, natürlich die besonders aufpassen müssen und vor allem, wenn die dann diese Risikofaktoren haben.
Und dann ist ja natürlich die Frage, was passiert dann eigentlich genau? Weil diese Hitzeerkrankung ist gar nicht so genau auch definiert. Ne? Also wenn man sich irgendwie anguckt, was für Einteilungen es gibt zur Hitzeerkrankung, sind die auch sehr verschieden. Es wird irgendwie von einem Hitzeedem gesprochen, es wird von einer Hitzeerschöpfung gesprochen und auch von einem Hitzschlag. Und das sind verschiedene Manifestationen der Hitzeerkrankung eigentlich. Je nach Ausprägung eigentlich würde man sagen, von den dreien, die ich jetzt aufgezählt habe, das erste, eben dieses Hitzeedem oder Hitzekrampf, ist das am wenig schlimmsten bis eben hin zum Hitzeschlag, was dann das lebensbedrohlichste von allen ist. Aber wie gesagt, nicht so eine genaue Einteilung und auch von den Symptomen her kann sich das relativ überlappen. Und wenn wir jetzt uns so ein bisschen die verschiedenen Organsysteme angucken, gibt es eben auch verschiedene Ausprägungen, die man dann zum Beispiel sehen kann. Also ne, wenn man das ZNS ist ein ganz wichtiger, also das Bewusstsein ist ein ganz wichtiger Punkt für die, also um das Ausmaß der Hitzeerkrankung irgendwie auch mit einschätzen zu können. Denn auch dort kommt es dann eben zu Minderdurchblutung, also zu zerebralen Ischämien, weil eben nicht genug HZV eben dadurch geleitet werden kann. Und dann kann es im schlimmsten Fall sogar zu einer Entwicklung eines Hirnödems kommen.
Zusätzlich zu diesen, das klinische Bild letztlich führend prägenden Aspekte der neurologischen Einschränkungen, kommen Schäden der weiteren Organsysteme hinzu. Und die sind insbesondere durch diese distributive Einschränkung vorhanden. Ja? Also Herz, Niere, Leber insbesondere und auch der Darm, Magen-Darm-Trakt werden zu wenig versorgt und bekommen letztlich da Sekundärschäden. Sei es nur das Endothel, sei es nun einfach direkte Zellschäden. Letztlich wie im Rahmen eines SIRS, was ja in anderen Erkrankungen uns recht gut bekannt ist auf Intensivstationen. Auch wenn das Konzept des SIRS ja insbesondere in der Sepsis zunehmend verlassen wird, trotzdem zeigt es ja letztlich das klinische Bild definiert es ja ein Stück weit. Zusätzlich, wie schon erwähnt, ist diese immunologische Komponente, die aber letztlich noch nicht so gut verstanden ist und die jetzt hier auch in den Rahmen sprengen würde. Ja, letztlich sind wir Intensivmediziner und müssen da letztlich primär diese Organschäden in Behandlung nehmen.
Und das leitet eigentlich gut über, schon eigentlich, wie managt man jetzt diese Hitzeerkrankung? Und ganz wichtiger Aspekt ist wirklich, wenn die Körperkerntemperatur sehr hoch ist oder zu hoch, das ist eigentlich bei 38,9, muss man schon kritisch aufmerken, muss man so früh wie möglich Kühlungsmaßnahmen einleiten. Also das heißt, wenn man jetzt sowohl auch im Notarztdienst und Notärztinnendienst. Das werden ja wahrscheinlich auch viele von unseren anästhesiologischen KollegInnen machen, auch so Patienten sieht. Also das Wichtigste ist, Patienten entkleiden und eine kühle Umgebungstemperatur zuführen. Man muss natürlich auf jeden Fall die Körperkerntemperatur erfassen. Man muss sich eben einmal angucken oder abchecken, wie ist denn jetzt der Neuro- und der Vitalstatus und auch eine Hitzeanamnese erfassen. Also wie lange und wo war eben die Patientin der Hitze exponiert. Und dann natürlich die ganzen Risikofaktoren, die wir vorhin schon aufgezählt haben, die müssen eben auch mit erfasst werden, um irgendwie abschätzen zu können, ob ich jetzt hier wirklich einen kritischen und gefährdeten Patienten eben habe. Dann geht es eigentlich los mit der Kühlung. Und das ist eigentlich mit das Wichtigste. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, wie man das eben machen kann. Also ab eigentlich einer Temperatur von über 38,9, 39 Grad soll gekühlt werden. Nicht zu schnell, also etwa 0,5 Grad pro 30 Minuten. Und wenn man eben 38,0 erreicht hat, soll man damit auch wieder aufhören. Und es gibt natürlich verschiedene Maßnahmen, wie man das machen kann. Die Patienten mit Wasser kühlt von außen, mit Icebags oder sowas in der Art. Patienten werden geduscht, wenn sie das noch können. Sie kriegen kalte Handtücher aufgelegt. Es gibt in einigen Regionen sowas wie Kühlwesten oder Kühljacken. Man kann aber auch kalte Flüssigkeit infundieren, aber auch irgendwie die Leute mit einem Ventilator bepusten, damit die Körperkerntemperatur eben abfällt. Und das Ganze ist eben total wichtig, weil Krankenhausmortalität total hoch ist. Und die Daten, die jetzt in der Publikation und auf die wir uns hier am meisten beziehen, eben erfasst worden sind, ist die Hitzewelle von 2003 in Frankreich. Und da hat man eben gesehen, dass die Krankenhausmortalität also bei über 62% lag. Und das ist ganz schön knackig, wenn man sich das überlegt. Also 62% versterben. Ja, obwohl sie im Krankenhaus sind und eigentlich eine Therapie haben. Aber die Krankheit und auch das Kühlen hat eben Komplikationen, die man gut überwachen muss. Herzrhythmusstörungen können aufstehen, es kann auch durch das Kühlen zu neurologischen Verschlechterungen kommen, Übelkeit erbrechen mit Aspiration, Hypotension kann sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen, wenn das ganze Herzzeitvolumen eben durch die Haut gepumpt wird, Krampfanfälle, Muskelspasmen, all das kann auftreten. Und was an dieser Studie von 2003, oder den nicht der einen, sondern diesen vielen Untersuchungen, die dann damals stattgefunden haben, auch herauskam, war eigentlich für Ferdi und mich ganz schön erschreckend, die wir natürlich in großen Universitätsklinika gearbeitet haben. Denn was man da für die Intensivstation festgestellt hat, war ganz schön knackig.
Letztlich war da einer der führenden Risikofaktoren, war die Temperatur oder beziehungsweise die Klimaanlagenversorgung einer Intensivstation. Ja, nein, hat quasi bedeutet keine Klimaanlage, 88% Letalität, mit Klimaanlage 72% Letalität in letztlich der schwerst betroffensten Kohorte. Und insbesondere erinnere ich mich an die improvisierten Intensivstationen zum Corona-Sommer, wo, habe ich gehört, an verschiedenen Orten es gar nicht so einfach war, letztlich Intensivstationen aufzustellen, die adäquat mit Klimaanlage funktionierten und dass einfach an den PatientInnenzimmern hohe und sehr unangenehme Temperaturen herrschten, die dann auch noch dazu gepaart mit unserer großen Schutzausrüstung natürlich allgemein für viel Unmut sorgten und letztlich, wie wir jetzt wissen, ja auch für das Patientenkollektiv deutlichen Nachteil des Überlebens bedeutet. Und besonders krass fanden wir dann auch in diesem Kontext von dieser 2003 Hitzewelle, von diesen Daten, dass der Durchschnitt der Temperaturen im Intensivbehandlungszimmer bei 32,1 Grad lag, mit einem Maximum von 38 Grad, einem Minimum von 20 Grad. 32 Grad im Behandlungszimmer, wo man als Intensivpflegekraft und Intensivärztin den ganzen Tag verbringt? Irrsinn. Dazu kommt noch ein zusätzlicher Aspekt, also ne, abgeschlossen dazu erstmal, es ist wahnsinnig wichtig, eine Klimaanlage zu haben. Intensivstationen müssen ausgestattet werden. Und bevor wir jetzt die Biege quasi einen größeren Zoom machen, noch einen Punkt. Die Daten, die wir bisher haben, abgesehen von dieser Hitzewelle 2003, sind insbesondere aus dem Kontext von Militär und Sportlern. Heißt also, wir haben überhaupt gar nicht gute Daten, was letztlich die betroffenen Risikogruppen sind. Ergo, wir haben noch ganz schön was zu lernen in den nächsten Jahren und ganz schön was an Studien zu schaffen. Die Gelegenheiten unglücklicherweise werden aber kommen. Und dazu letztlich würden wir einmal überleiten zu dem Punkt, was können wir denn auf Intensivstationen Vorbereitung machen?
Genau, weil das ist eigentlich ein Punkt, den wir am Anfang des Podcasts einmal angesprochen haben, ne? Dass es um die Resilienz jetzt irgendwie auch viel mehr geht. Und das ist natürlich für Hitzeerkrankungen oder für Hitzewellen etwas ganz Besonderes. Und da gibt es für Bundesländer in Deutschland verschiedene Hitzeaktionspläne. Auch unser Gesundheitsminister Lauterbach hat letztes Jahr Hitzeaktionsplan ins Leben gerufen und ein Hitzeaktionsposter erstellt, in dem eben die Allgemeinbevölkerung auch gewarnt wird vor Hitze und ihnen aber auch Tools an die Hand gegeben werden, wie man sich eben vor Hitze schützen kann und sollte. Für das Land Berlin gibt es einen sehr schönen, ausgefeilten Hitzeaktionsplan, der, glaube ich, gemeinsam mit Klug, also der Allianz für Klimawandel und Gesundheit, erstellt worden ist, wo man ganz explizit reingucken kann und sich aussuchen kann, okay, ich bin jetzt eine Intensivstation, was sind Maßnahmen, die ich ergreifen kann und sollte, um meine PatientInnen und mein Personal eben vor Hitze zu schützen. Es geht aber auch für Altenpflegeheime, es geht auch für Schulen, es geht aber auch einfach für den öffentlichen Raum. Gibt es Maßnahmen, die man eben ergreifen kann?
Eben für Intensivstationen, um ein paar Sachen rauszugreifen, sind eben Sachen wie installiert eine Klimaanlage mit dabei oder Sachen wie kümmert euch darum, dass wenn es heiß wird, eure Medikamente sinnvoll gelagert werden können. Oder auch schützt euer Personal. Ja, also seht dazu, dass nicht nur die PatientInnenzimmer gekühlt sind, sondern auch ein anständig temperierter Personalarbeitsraum. Zig verschiedene Facetten, die da wichtig werden. Und wir können euch nur ans Herz legen, schaut mal selber in diese Pläne rein und bringt die bei euch auf eurer Intensivstation mal zur Sprache und fragt nach, ob es sowas gibt. Und wenn es noch nichts gibt, dann versucht doch mal, den von Berlin runterzuladen und den mal anzubringen als Muster. In jedem Falle ist es sinnvoll, sich damit zu befassen. Und sicher ist es für die Resilienz eben auch wichtig, was ihr jetzt gerade tut, euch dem Thema der Hitzeerkrankung zu nähern und da mal von gehört zu haben und sich darauf vorzubereiten, dass es in den nächsten Jahren noch mehr wird. Das war jetzt von unserer Seite aus natürlich mit Fokus Intensivmedizin und auch ein bisschen Notfallmedizin, aber letztlich insbesondere auch in den Rettungsstellen und auch in den ambulanten Praxen wird das Thema größer und größer werden. Wann weiß ich ein, wann nicht? Wie unterscheide ich die Krankenpopulationen von den weniger Kranken? Das sprengt hier unseren anästhesiologischen, intensivmedizinischen Rahmen, aber letztlich ist das super wichtig.
Genau. Und wer sich da noch weiter belesen möchte und nochmal ins Detail gehen möchte, da können wir die Publikation von Thomas Bein sehr ans Herz legen. Die nennt sich Pathophysiologie und Management der Hitzeerkrankung. Die ist frei zugänglich und da kann man sich auch nochmal einen Therapiealgorithmus eben angucken, genau nach Körpertemperatur, Grad und Maßnahmen, die man eben ergreifen sollte. Aber auch so ein bisschen eine Einteilung, okay, welchen Patienten kann ich denn vielleicht dann doch ambulant behandeln und welcher muss wirklich auf die IMC oder auf die Intensivstation?
Charlotte, machen wir dicht. Mhm. Ich finde, wir haben das Thema umfangreich durchgaloppiert und hoffe, dass wir euch was mitgeben konnten und euch vielleicht ein klein wenig aufmerksam gemacht haben darauf, dass das ein ganz schön wichtiges Thema ist. Gerade auch dieser Punkt Einschränkung der Emissionen ist wichtig, aber wir müssen auch gewappnet sein auf das, was da auf uns zukommt und wir müssen mit den Erkrankungen umgehen können.
Genau. Und insbesondere, was mir, glaube ich, sehr am Herzen liegt und Ferdinand dir bestimmt auch, wenn man eben im Rettungsdienst oder in der Notaufnahme eben einen Patienten in Anführungszeichen aufgabelt, alt und verwirrt, dass man eben auch an die Hitzeerkrankungen bedenkt, wenn es jetzt zu den wärmeren Temperaturen kommt. Weil es gibt ja 1000 Differentialdiagnosen zu neurologisch unklar, also unklare Bewusstseinsveränderung. Gibt es ja viele Differentialdiagnosen, aber dass man eben an diese Hitzeerkrankung mitdenkt, weil, wenn sie eben wenig oder schlecht behandelt wird, sie eine sehr hohe Mortalität hat. Das ist mir
am
wichtigsten.
Ja, mir ist das nicht so wichtig. Ich finde gut, dass du das anbringst, aber mir ist das nicht so wichtig. Nein, natürlich ist das wichtig. Für die nächsten Folgen. Wir haben uns schon ein bisschen Gedanken gemacht. Wir wollen jetzt wieder ein bisschen mehr bei der Stange bleiben. Natürlich kommt das Positionspapier zur Sprache, ja. Vor allem die Sachen, die aktualisiert worden sind. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir darüber sprechen, was jetzt quasi das neue Wissen ist, was in dieser Zeit entstanden ist. Wir wollen euch aber auch noch eine Folge machen, die beinhaltet, was kann ich eigentlich direkt morgen schon ändern in meiner Arbeit? Wie kann ich ab morgen Emissionen sparen? Quasi ein Notfallkit. Ich möchte mein anästhesiologisches intensivmedizinisches Leben aufmöbeln. Das wird kommen und mal schauen, was noch alles.
Wir lassen uns mal überraschen. Die Inspirationen kommen eigentlich immer, oder Ferdi?
Jetzt wieder. Jetzt die Zeit wäre ein bisschen mehr breit dafür. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Inspirationen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, meldet euch gern bei uns. Wir haben immer ein offenes Ohr. Die E-Mail-Adresse ist hypercapnie@gmail.com und ja, bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Jo, ciao.